Werbung! Wusstest du, dass 70% der Immunzellen im Darm sitzen? Kein Wunder, dass eine ausgewogene Darmflora vor allem für das Wohlbefinden von Babys so wichtig ist. Zum Glück hat die Natur vorgesorgt, denn Muttermilch liefert wertvolle Milchsäurekulturen, die Babys Bäuchlein stärken. Doch auch wenn du nicht stillst, kann dein Baby von natürlichen Milchsäurekulturen profitieren. Die HIP Biocombiotic Folgemilch enthält die einzigartige Kombination aus natürlichen Milchsäurekulturen, die ursprünglich aus Muttermilch gewonnen wurden, und wertvollen Ballaststoffen aus Biolaktose. So wird die Entwicklung des Verdauungssystems deines Babys sanft und natürlich unterstützt. Von Anfang an. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge von Ehrlich gesagt, der Podcast von Echte Mamas. Ich habe ehrlich gesagt ziemlichen Respekt vor dem heutigen Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob wir an dieser Stelle besser eine Triggerwarnung aussprechen sollten. Denn wir sprechen heute über sexualisierte Gewalt an Kindern. Und wir sprechen darüber nicht allein in Theorie, sondern mit jemandem, dem das widerfahren ist. Lena Jensen hat als Kind genau das erlebt und spricht als Erwachsene darüber. Sie hat sich entschieden, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Nicht nur, um ihre eigene Geschichte zu erzählen, sondern vor allem, um Aufmerksamkeit für diese schlimmen Taten zu schaffen. Es womöglich zu enttabuisieren, um Aufklärung zu bewirken und Betroffene zu unterstützen. Aber auch Eltern Dinge an die Hand zu geben, ihre Kinder präventiv zu behüten. Und auch, um Täter nicht länger zu schützen. Denn wir müssen über diese Sachen Bescheid wissen, um unsere Kinder davor zu bewahren. Und da hilft nur Zuhören und Reden. Lena teilt ihre Geschichte mittlerweile offen und dennoch frage ich mich, wie schwer ihr das fällt. Heute ist sie Vize-Miss Germany, hat ein Buch geschrieben, Songs rausgebracht, war in diversen Fernsehberichten zu sehen oder in Zeitungen zu lesen und steht mit ihrem Instagram-Kanal zu all ihren Themen in der Öffentlichkeit. Das alles muss unglaublichen Mut und Kraft erfordern. Woher nimmt sie diese? Und inwieweit nimmt die Vergangenheit ihre Zukunft an? Und was triggert sie im Alltag womöglich, woran andere gar nicht denken? Sie ist mittlerweile selbst Mutter und ich bin gespannt, welche Blickwinkel sie mir heute mit an die Hand gibt, die eigenen Kinder zu stärken, zu bewahren und aufzuklären. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Lena Jensen.
Oh, danke für die Worte.
Jetzt mal ehrlich gesagt, Lena. Vergeht ein Tag in deinem Leben, an dem du nicht daran denkst?
Ja, also es gibt schon Tage, an denen ich nicht daran denke.
Wie gestaltet sich dein heutiges Leben?
Ich habe mir damals, als ich so klein war und das alles passiert ist, habe ich mir so ein Leben erträumt.
Ja.
Und ich habe irgendwie so daran festgehalten, dass ich wieder lieben kann, dass ich wieder vertrauen kann. Und genau das habe ich mir eigentlich jetzt heute wieder erschaffen. Und so gestaltet sich auch heute mein Leben. Also ich kann, ja, ich habe einen Mann, den ich liebe, und einen richtig tollen Sohn. Ich durfte ein Kind auf die Welt bringen. Ich habe einen Job, den ich liebe. Ich stehe für das, was ich tue, und habe so mein Safe Space, mein Zuhause, und fühle mich wohl in mir und mit meinem Umfeld. Und für all das habe ich so viele Jahre gekämpft und ich bin so dankbar, da heute so angekommen zu sein.
Gibt es so Routinen in deinem Leben, wie du den Tag beginnst, um jeden Tag das Beste rauszuholen oder so? Ja.
Also ich habe, mein Mann und ich teilen uns ja die Care-Arbeit und deshalb ist es tatsächlich abwechselnd so. Also montags zum Beispiel ist es so, dass ich aufstehe und dann machen wir den Kleinen zusammen fertig. Lukas geht dann zur Arbeit, also arbeitet auch im Homeoffice, aber auch manchmal im Büro. Und ich passe dann auf den Kleinen auf. Wir machen uns dann meistens einen schönen Tag, dann gibt es Frühstück, irgendwann Mittag, dann schläft er. Während er schläft, mache ich dann meistens noch meine Arbeit. Wenn er aufwacht, betreue ich ihn dann weiter und dann kommt Lukas irgendwann und dann übernimmt er dann die Abendroutine und ich fange dann nochmal an zu arbeiten und dann haben wir abends dann meistens dann zusammen Feierabend. Und Dienstag ist ganz anders. Da steht Lukas mit dem Kleinen auf, betreut ihn den ganzen Tag und ich arbeite halt. Und das ist auch immer unterschiedlich. Entweder bin ich im Büro, zu Hause oder Ja, also die Tage, die ich arbeite, sind wirklich immer unterschiedlich.
Du hast gerade schon gesagt, ihr betreut zusammen, also ihr macht 50-50 Equal Parenting sozusagen. Heißt das, ihr wechselt euch jeden Tag ab oder gibt
ja,
es so
genau.
feste Tage? Jeder hat seinen Montag, seinen Dienstag.
Genau, also ich mache Montag und Mittwoch und Lukas macht Dienstag und Donnerstag.
Ja.
Und Freitag mache ich dann vormittags und nachmittags ist immer Omi- und Opi-Tag und da ist der Kleine dann bei meinen Eltern.
Schön, das klingt ideal eigentlich, muss
Ja.
man sagen. Muss sich natürlich auch mit den jeweiligen Berufen ganz gut decken.
Ja.
Aber das geht in deinem Job
ja.
gut, würdest du
und
sagen.
In Lukas auch.
Wenn du jetzt so gefragt wirst, was du heute arbeitest, was würdest du darauf antworten?
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich so Content-Creatorin bin, aber es ist halt irgendwie nicht so das richtige Wort, weil eigentlich, also klar, ich mache ja auch Werbung, dadurch kann ich das ja so finanzieren, aber was ich eigentlich will, ist halt Projekte für Kinder und Frauen voranbringen und ja, einfach eine große finanzielle Kraft aufbauen, um eben mich für Frauen und Kinder viel mehr einsetzen zu können.
Seit wann machst du Social Media?
Gute Frage. Ich glaube, also so richtig würde ich sagen seit 2018. Also
Ja.
das heißt so richtig, aber da habe ich so angefangen. Ja, da würde ich sagen, habe ich so angefangen.
Das ist auch schon eine ganze Weile, würde ich sagen.
Ja, stimmt.
und war dein Thema direkt schon klar oder
Nee.
hast du erstmal über andere Dinge gesprochen?
Ja. Ich hatte da ganz am Anfang Comedy gemacht.
Ah.
Ja, richtig. Und ich habe halt über mein Thema gar nicht gesprochen. Also ja, noch nicht mal mit meinen Freundinnen oder so. Und dann hatte ich ja diese Miss Germany-Wahl gesehen.
Ja.
Und dann stand da so, für Frauen, die Verantwortung tragen wollen. Und ich war zu dem Zeitpunkt in der Situation, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich muss irgendwie etwas tun mit meiner Vergangenheit. Also irgendwas muss ich doch tun, weil ich hatte die immer wieder versucht anzuzeigen, die TäterInnen, aber die wurden halt immer wieder nicht verurteilt. Und ich dachte immer, das kann doch nicht sein. Ich habe eine Kraft, ich muss irgendwas machen. Und dann habe ich die Anzeige gesehen und dachte, okay, vielleicht ist es jetzt Zeit, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Ganz komisch, weil ich habe darüber einen Tag nachgedacht. Ich hatte diesen Impuls und habe es dann sofort gemacht. Ich habe gar nicht an Konsequenzen gedacht oder so. Und habe mich dann da angemeldet und dachte jetzt auch nicht unbedingt, dass die mich vielleicht nehmen. Dann haben sie aber geschrieben, ja, wir würden dich nehmen. Dann ist, wird das öffentlich. Und dann wusste ich, okay, ich muss jetzt ganz schnell mit meinen Freundinnen reden, damit die zumindest das überhaupt wissen. Weil dann stand überall öffentlich, dass ich als Kind sexuell missbraucht worden bin. Und niemand wusste das, außer meine Familie und
ja.
also die engsten Leute. Und dann habe ich denen das halt erzählt. Und bei dem Erzählen ist halt rausgekommen, dass ihnen das auch, also vielen das auch passiert ist. Und wir kannten uns teilweise 10 Jahre und irgendwie dachte ich, krass, dass man sich einfach nicht traut,
Ja.
sich das zu erzählen und wie vielen es wohl auch im Umfeld so geht.
Wie alt warst du da?
Beim
ja.
Ich glaube, da war ich 28 oder so. Nee, 29 war das.
Okay.
Irgendwie.
Und das heißt, das war der erste Impuls, das Ganze auch wirklich nicht nur in deinem engsten, also Bekannten- und Freundeskreis zu veröffentlichen, sondern dann, du bist direkt rausgegangen an die komplette Öffentlichkeit.
Das ist
ja
Wahnsinn, ne?
Aber das ist interessant, dass das so ein Impuls war. Es musste offensichtlich raus und dann
ja.
ist es irgendwann der richtige Zeitpunkt.
Also ich habe ungelogen nicht darüber nachgedacht. Es war der Impuls, ich habe es gemacht und ich habe auch überhaupt mir gar keine Gedanken gemacht, was ich eigentlich will. Also was eigentlich dann, ich habe mir jetzt nicht ein Konzept überlegt, was ich dann posten will oder wie ich jetzt aufklären will. Gar nichts. Ich habe einfach nur gedacht, ja, vielleicht ist es das Richtige. Und dann stand da dieser Text online und dann wurde ich halt auch darauf angesprochen. Und toll, dass du dich so öffnest. Und dann kamen die Fragen und dann ja, hat es sich einfach organisch ergeben. Ja.
Das heißt, in dieser Bewerbung für Miss Germany hast du das direkt thematisiert.
Ja.
Und dann war Instagram und Co. liefen sozusagen parallel und bauten sich parallel auf.
Genau.
Das heißt, also hat die, oder gab es jemanden in deinem Umkreis, der gesagt hat, tu das nicht? Das ist zu viel.
Ja, es gab jemanden, der gesagt hat, du hast doch jetzt gerade ein schönes Leben, stell es doch nicht in Frage.
Mhm.
Aber es hat sich richtig angefühlt.
Ja.
Also ich habe noch nie, also ich höre auf andere Menschen, also ich nehme an, was andere Menschen sagen, aber letztendlich entscheide ich immer nach meinem Impuls.
Ja, ist auch richtig so eigentlich.
Ja.
Ist auch eine Freiheit irgendwo.
Ja, stimmt.
Jetzt sind also Du hast, vielleicht dürfen wir kurz in deine, nicht kurz, dürfen wir in deine Geschichte einsteigen? Möchte ich dich erstmal fragen.
Ja, klar.
Ich weiß aus der Recherche, und das ist auch öffentlich sozusagen bekannt, dass die sexualisierte Gewalt, die du erfahren hast, so zwischen 2 und 6 Jahren stattgefunden hat, als du 2 und 6 Jahre alt warst. Hast du eine erste Kindheitserinnerung, unabhängig davon?
Ja, also ich muss dazu einmal sagen, dass viele immer sagen, ja, wie kannst du dich denn daran erinnern, dass es da gestartet ist? Vielleicht muss ich einmal sagen, also es kann auch schon viel früher gestartet sein und auch die Vorbereitung dahin und so. Das weiß ich aber nicht. Meine erste Erinnerung, die sich mit den Erinnerungen meiner Mutter auch überschneiden, sind einfach um diesen Zeitraum so. Weil meine Schwester ist da geboren und ich weiß, dass ich damals mit meiner Schwester da war und die ganz, ganz klein war noch. Und deshalb noch ungefähr weiß, dann musste ich ungefähr in diesem Alter gewesen sein. Und da hatte das eben dann gestartet. Und da hatte ich auch die erste Erinnerung quasi dran.
Jetzt hast du eben schon die TäterInnen angesprochen. Wahrscheinlich müssen wir hier vorsichtig sein, wie wir es formulieren, aber du bist da wahrscheinlich genauer im Bilde. Und ich möchte nur einmal klarstellen, deine Mutter gehört nicht dazu.
Nein, nein, nein.
Ne? Weil nicht, das möchte ich, also, ne? Weil du gerade gesagt hast, die Erinnerung deiner Mutter, also du warst irgendwo theoretisch behütet untergebracht.
Genau.
Und da ist das passiert. Kann man das so sagen oder kannst du dazu noch mehr?
Ja, genau. Sagen? Und meine Mama, also die Erinnerung meiner Mama war halt einfach, wann die ersten Verhaltensauffälligkeiten an mir sichtbar waren.
Ah ja.
Wann sie sich erinnert, dass ich mich verändert habe.
Ja.
Das war ungefähr, als meine Schwester eben zur Welt kam. Und da war es eben auch, dass wir da, also dass ich dann da die erste Erinnerung hatte.
Das ist ja total schwer, weil wenn ein zweites Kind oder ein weiteres Kind in die Familie kommt, kann es ja eh passieren, dass sich die älteren Kinder verändern. Ne? Manche nässen aus ganz anderen Gründen wieder ein oder es passieren andere Dinge. Woran hat sie festgemacht, dass das doch irgendwie krasser ist? Oder was waren die Verhaltensänderungen?
Also die Verhaltensänderung, die meine Mama bei mir gemerkt hat, wo sie aber noch nicht wusste, dass es sexueller Missbrauch war, war eben, dass ich wieder ins Bett genässt habe, dass ich aggressiv wurde ihr gegenüber, dass ich auch so distanzlos war. Also wenn ich jetzt zu ihr gegangen bin oder zu meiner Schwester oder so, ich habe halt nicht so diese Distanz gewahrt. Dieses Ich und jemand anderes Gefühl war nicht mehr da. Gerade wenn die eigene Grenze ganz oft überschritten wird, kann das halt auch sein. Manchmal kennen wir auch solche Personen im Umfeld, die dann auch vermutlich Dinge erfahren haben, die ihre Grenzen auch überschritten haben. Und ich habe mich dann irgendwann, war es dann so schlimm, dass ich mich sogar so mit Kot eingerieben habe. Und das ist auch so ein Instinkt, der meistens Menschen von Menschen gemacht wird, die im Gefängnis sind, um sich vor Feinden zu schützen. So ein ganz tiefer, tierischer Instinkt eigentlich, der dann rausgekommen ist, als es ganz schlimm war. Und ich habe mich sehr doll gekratzt. Also ich hatte dann Neurodermitis, viele, viele Albträume, Bauchschmerzen. Also da kamen viele Anzeichen zusammen. Was dann meine Kindergärtnerin nachher gemerkt hat, ist halt ein sexualisierendes Verhalten anderen Kindern gegenüber, das nicht meinem Alter entsprechend ist. Also es gibt ja sogenannte Doktorspiele, aber das war in meinem Fall eben weit darüber hinaus. Und dann hatte meine Kindergärtnerin meine Mama eben darauf angesprochen und meinte, ob das nicht Kindesmissbrauch sein könnte. Und meine Mama hatte bei der ersten Verhaltensauffälligkeit, also mit 2, schon psychologische Hilfe eingeschaltet. Und die Psychologen haben bei mir auch eine Angststörung diagnostiziert, wussten aber nicht, was es war. Und ich war wirklich, also ich war beim Psychologen, dann wurde ich wieder sexuell missbraucht. Ich war beim Arzt, dann wurde ich wieder sexuell missbraucht. Also die haben es nicht mitgekriegt über die ganzen Jahre. Und erst dann so nach 4 Jahren hat die Kindergärtnerin dann den Verdacht quasi geäußert. Und dann war es überhaupt das erste Mal im Raum.
Ah, okay. Und hatte deine Mutter dann direkt den Verdacht auch, wo und wie es passiert?
Nee, das war dann der zweite Zufall. Also das Ding ist ja, leider denken immer noch viele, dass sexualisierte Gewalt von Menschen gemacht wird, die böse aussehen, die irgendwie im Busch lauern oder denen man das so zutraut. Aber das ist nicht so. Und deshalb gibt es auch so eine hohe Dunkelziffer, weil wir kennen alle, ja, statistisch gesehen, 1 bis 2 Betroffenen im nahen Umfeld. Aber wir kennen nämlich genauso 1 bis 2 Täter oder Täterinnen im nahen Umfeld. Und wir lassen ja Menschen zu uns nach Hause in unser Umfeld, dem wir vertrauen und dem wir sowas nicht zutrauen. Und der Kopf ist einfach so gescheit da drin, Dinge nicht wahrzunehmen, wenn wir sie nicht glauben wollen. Und dann passieren sie auch nicht. Also wir kennen ja mittlerweile die Psyche und was die für Auswirkungen haben. Und es ist ganz schwer, dann Menschen sowas zuzutrauen, von denen du dir das einfach nicht vorstellen kannst. Aber dieser Wolf in einem Schafsfell ist quasi eigentlich das Gefährlichste, was es gibt. Weil ja auch danach, als es rausgekommen ist, eben nicht denen zugetraut worden ist, dass sie sowas machen. Und da war echt nur ein Zufall, dass meine Mama uns einmal früher abgeholt hat. Und da war es so mittags oder nachmittags oder so. Und da waren dann alle Vorhänge runter, alles abgedunkelt. Und wir kamen so in Unterwäsche die Treppe runter. Und der Täter hat dann gesagt, ja, ihr müsst euch noch mal kurz waschen. Und mit dem Hintergrund hatte sie so ein komisches Bauchgefühl, dass sie uns dann quasi von da an nicht mehr dahin gebracht hat. Und ist dann direkt zum Jugendamt. Und dann hat sie mit uns eine Spieltherapie gemacht. Und in dieser Spieltherapie konnte ich mich dann öffnen und habe ihr das dann erzählt.
Wenn das mit zwei begann, ist man ja vielleicht noch nicht so eloquent, verbal noch nicht so, ich weiß nicht, wie dein Wissensstand oder dem Zeitpunkt war, aber irgendwann konntest du ja sprechen. Trotzdem hast du es nicht formuliert, weil du eingeschüchtert wurdest? Oder was ist der Grund?
Also es gab mehrere Gründe. Erstmal muss man es ja erstmal verstehen, was da passiert. Also man muss erstmal Worte dafür haben, sowas wie die Geschlechtsteile benennen. Und man muss auch wissen, dass es überhaupt verboten ist, weil wenn du nur hörst vom Täter, das ist erlaubt und unser Geheimnis und wir machen das, dann denkt man ja, okay, das ist unser Geheimnis, das verrät man nicht, das machen wir. Und man glaubt ja Erwachsene und man liebt ja auch Erwachsene bedingungslos, also als Kind jetzt. Und am Anfang war es zum Beispiel auch so, dass es oft nachts war, also war es jetzt ein Albtraum, war es jetzt Wirklichkeit. Dann kam bei uns noch diese Sedierung oft ins Spiel. Und irgendwann zum Ende hin, also so meine Erinnerung, war es dann schon mehr bei Bewusstsein das Thema, dass ich mich auch wirklich sehr bewusst erinnere. Und da, ich habe ehrlich gesagt nicht einmal daran gedacht, dass zu erzählen, so wie ich mich jetzt da erinnere, weil es für mich einfach nicht in Frage gekommen ist. Ich habe die geliebt und wollte die nicht verlieren und ich wollte meine Eltern nicht verlieren. Und ich wusste nicht, was passieren wird, wenn ich das alles erzähle. Und auch als das dann rausgekommen ist, war mein einziger Wunsch, das wieder rückgängig zu machen. Ich hätte das lieber weiter ertragen, als zu sehen, dass es alle in meinem Umfeld damit anscheinend schlecht geht.
Ja, verstehe. Diese Verhaltensänderung, die deine Mutter dann auch hier und da mal gemerkt hat, ist das etwas, was durchgehend, also warst du durchgehend so zu ihr oder zu deinem Umfeld? Oder gab es zwischendurch auch immer wieder Phasen, wo du einfach ein ganz, ich sage jetzt mal, normales, glückliches, kleines Kind warst?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist wirklich, ich stelle mir das, ich bin selbst Mutter und du ja heutzutage auch, ich stelle mir das so schwer vor, wirklich so zu beurteilen und so ein Bauchgefühl zu entwickeln, eine Alarmglocke zu haben, dass jetzt hier irgendwas doch nicht so ist, wie es sein könnte, weil Kinder in dem Alter auch manche haben Wutausbrüche, man geht ja durch so viele Phasen auch als Kind. Ich finde das ganz schwierig.
Also ich glaube, es sind einmal zwei Sachen. Auf der einen Seite wird gerade uns Müttern sehr früh abtrainiert, glaube ich, so auf unser eigenes Bauchgefühl zu hören, weil alle anderen wissen es besser und Vätern ja sowieso wird viel abgesprochen, aber meiner Mama zum Beispiel wurde auch sehr, sehr viel abgesprochen. Also zum Beispiel hat sie dann gemerkt, mir geht es nicht gut, dann hat sie mit den Tätern natürlich darüber gesprochen, weil es ja auch vertraute Personen waren und die haben dann gesagt, ja, also bei uns geht's denen immer gut, das muss dann ja an dir liegen. Und sie hat dann gedacht, oh Mist, okay, sie ist mir gegenüber aggressiv, dann muss ich mir jetzt gucken, was ich falsch mache und hat die ganze Zeit geguckt, was sie falsch macht, weil sie so verunsichert war und nicht auf ihr Bauchgefühl gehört hat, wobei es auch schwierig ist. Ich glaube, selbst dann hätte man das nicht finden können. Ich glaube, man darf sich da auch nicht zu sehr die Schuld geben, weil man kann nur in einem gewissen Maße das Kind schützen und
Wann war dir zum ersten Mal bewusst, dass das nicht okay ist, dass das nicht normal ist und dass es ein Missbrauch ist?
Erst, als ich es meiner Mama gesagt habe und sie mir gesagt hat, dass es verboten ist. Weil es hat mir ja niemand gesagt.
Das hat dir keiner beigebracht. Ja,
wenn du so aufwächst, dass Schmerzen normal sind, dann denkst du, das ist normal. Erst wenn du merkst, das ist nicht normal, weißt du, okay. Ich weiß, dass es auch Kinder gibt, die merken, okay, stimmt irgendwas nicht, das sollte nicht so sein oder so, aber das war leider bei mir überhaupt nicht so. Ich dachte, das wäre normal.
Ja. Und wie fühlt sich das heute für dich an, mit dieser Geschichte zu leben, die ein Teil von dir ist, aber die ja trotzdem vielleicht auch Stärken herauskristallisiert hat, die du vielleicht ohne diese Erfahrung nicht entwickelt hättest?
Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß leider nicht, wie ich wäre, wäre das nicht passiert. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann nicht sagen, was davon ist, was so ist. Ich weiß das echt nicht.
Welche, wenn du jetzt an das ganze Thema also grob zurückdenkst, welche Emotion ist die, die am obersten liegt? Also welche dominiert das Ganze? Ist es Wut? Ist es auch vielleicht die Erleichterung, dass es dann irgendwann raus war? Also was würdest du sagen, liegt so oben drauf?
Von der Vergangenheit, von allem, was so passiert ist? Ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht komisch, aber ich glaube auf jeden Fall eher Trauer. Weil man trauert so um die eigene Kindheit, dass man das selber nicht hatte und so früh erwachsen sein muss und so viel tragen musste. Also, dass man sich selbst so ein bisschen leid tut und halt um dieses kleine Kind trauert, dem das so passiert ist. Dann Trauer um, dass man, das verstehen auch viele nicht, wenn das Menschen waren, die man geliebt hat, verliert man die trotzdem und ist traurig. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal, der zuhört, in einer toxischen Beziehung war oder so. Eine Trennung ist da nicht immer, dass es einem danach super gut geht, sondern es kann einem, man kann genauso Liebeskummer haben oder so. Und Trauer um so, ja, dass man das so verloren hat. Trauer, dass man irgendwie nicht diese Gerechtigkeit bekommen hat und wer weiß, wie das weiterging danach. So eine Ohnmacht, eine ganz schlimme Ohnmacht ist das einfach. Ja, und die Wut habe ich ehrlich gesagt ganz lange nicht so spüren können und hatte dann auch so eine Magenreizung entwickelt, weil ich die, glaube ich, so festgehalten habe. Und ich habe erst spät rauslassen können, weil gerade Frauen wird ja immer so gesagt, ja, sei nicht so zickig, nicht so anstrengend und so. Und ich glaube, ich habe sehr viel Wut in mir gehalten. Und als ich den rauslassen konnte, habe ich so gemerkt, okay, das ist so viel Energie, die musst du jetzt aber für etwas nutzen. Und habe ich versucht, diese Wut eben zu kanalisieren oder so, keine Ahnung. Und habe halt da dann meine Beiträge gemacht, meinen Ausdruck gefunden, mich jetzt für Kinder eingesetzt und nutze die Energie einfach jetzt für was Gutes und nicht dazu, mich zu Hause hinzusetzen und mich über die ungerechte Welt aufzuregen.
Ja, verstehe. Ja, es ist interessant, weil man ja Kinder, die vielleicht auch lauter sind oder so, man so oft klein hält, ne? Sei leise, pst, benimm dich, das macht man nicht und solche Sachen. Und das hat ja in jedem Fall auch ohne solche Erfahrung so viel Auswirkungen auf das, was später kommt. Man muss eigentlich den Kindern eher beibringen, diese ganzen Gefühle auch durchzustehen und dass die okay sind, ne? Und raus dürfen. Als das dann bekannt wurde, deiner Mutter gegenüber auch, wie alt warst du da?
Ungefähr so 6, 7 so.
Und was ist dann passiert? Ist dagegen vorgegangen worden? Seid ihr zur Polizei gegangen? Was sind so die ersten Schritte, die dann gemacht wurden?
Also es war so, dass als ich das meiner Mama dann erzählt hatte, ist sie dann direkt mit uns zur Polizei gegangen. Und ich muss aber sagen, als ich ihr das erzählt hatte, ist sie erst aus dem Zimmer raus und das hat sie mir später erzählt, dass sie dachte, ihre Kehle zerfetzt. Und sie hat es so versucht festzuhalten und meinte, ich muss jetzt stark sein, ich muss jetzt funktionieren, ist wieder zurück. War so stark, hat mir nicht ihr Leid gezeigt. Und das ist etwas, was ich heute erst verstanden habe, wie wichtig das ist, also wie schwierig das ist als Mutter, weil du leidest ja auch, es ist auch okay, dass du leidest. Aber für mich als Kind war es so schwer, diese Menschen um mich herum leiden zu sehen, weil man das auf sich selbst bezieht und die Schuld da drin sieht. Und sie war die einzige Person, die quasi so krass stark war und sich nichts anmerken lassen hat und mich an die Hand genommen hat und gesagt, das ist verboten, das macht man nicht. Hat sich auch 1000 Mal, ne, immer wieder, jahrelang immer wieder entschuldigt, weil sie auch, glaube ich, unfassbar viel Schuldgefühle hatte. Und ist dann mit uns zur Polizei. Und dann haben wir Aussagen machen müssen. Dann wurde auch ein medizinisches Gutachten gemacht.
Du hast mit 6 Aussagen machen müssen?
Ja, genau.
Ging das?
Schwierig, weil... Also ich saß da halt, ich weiß das noch, das war richtig traumatisierend für mich. Beim sexuellen Missbrauch selber wurde halt immer eine Kamera auf mich gerichtet und manchmal auch ein Licht. Und da war es auch wieder so ein Licht und so eine Kamera und 2 Menschen. Und die immer wieder sagten, du musst jetzt sagen, was war es denn? Sag Penis. Also die ganze Zeit sag dieses Wort und ich wollte es nicht sagen. Also man muss sich vorstellen, man wird jahrelang trainiert, nicht darüber zu sprechen. Und dann soll man in 45 Minuten, weil die Person ja auch irgendwann Mittagspause oder Feierabend haben, die man nicht kennt, die Person in einem fremden Raum, ohne die Mutter, ohne alles, das Geheimste in dir sagen, was du all die Jahre verschlossen gehalten hast und wofür deine eigene Mutter Wochen gebraucht hat in der Spieltherapie, dass du dich öffnest. Das funktioniert einfach nicht. Und ich verstehe auch nicht, wieso das so überhaupt nicht kindgerecht ist und warum Kinder da nicht den Raum haben und Zeit, qualitativ gute Aussagen tätigen zu können. Naja, ich habe dann ein bisschen was ausgesagt Und die anderen auch. Dann ist halt rausgekommen, dass noch mehr Kinder betroffen waren. Und dann wurde eben auch ein medizinisches Gutachten gemacht.
Also du hast gerade schon gesagt, du weißt natürlich, wer das war. Und du hast auch schon angedeutet, dass es keine großen Konsequenzen hatte.
Genau.
Also die sind nicht verurteilt worden oder...
Nee, das Problem war halt, das medizinische Gutachten hatte festgestellt, dass wir sexuell missbraucht worden sind, aber nicht von wem. Mhm. Und dann gab es auch das Glaubwürdigkeitsgutachten noch. Und das war halt so, da geht es halt darum, ob du beeinflusst worden bist oder nicht. Und viele Gerichte können das teilweise auch gar nicht richtig lesen. Also da geht es halt eben, das ist jetzt ein bisschen fachlich und schwierig, über diese Nullhypothese. Und wenn du eben, da geht es halt eben darum, wurdest du beeinflusst? Und eine Beeinflussung kann schon sein, wenn die Mutter fragt, wurdest du sexuell missbraucht, ja oder nein? Das ist schon eine Beeinflussung, dann kann es nicht ausgeschlossen werden. Dann steht da, kann ich ausgeschlossen werden? Und dann liest der Richter, okay, wird nicht geglaubt, okay, ist nicht so glaubwürdig. Und dann, aber es heißt nicht, dass dem Kind selbst nicht geglaubt worden ist, sondern nur, dass diese Nullhypothese eben nicht bestätigt werden kann.
So eine Suggestivfrage vielleicht?
Genau. Und das gab es dann auch noch. Und dann war es leider auch so, wir haben natürlich auch von Filmen berichtet, und die TäterInnen wurden leider angerufen und gesagt, ja, hier ist eine Anklage, ne? Was sagen Sie dazu? Dann haben sie natürlich gesagt, ja, waren wir nicht. Und dann Wochen später gab es erst eine Hausdurchsuchung.
Die
wussten schon, dass die kommen werden. Und das ist halt das bringt natürlich nichts. Und ich denke immer so, okay, bei Drogen oder so sind die doch sofort, räumen die das Haus, warum nicht da auch? Also es ist so viel schiefgelaufen, ja, und dann wurden sie halt letztendlich nicht verurteilt. Ja.
Kann man das nochmal aufnehmen?
Ja, ich hatte ja versucht, es immer wieder aufzunehmen, leider erfolglos. Und jetzt, als ich dann noch mehr Ahnung hatte und noch mehr Hintergrundwissen und Hilfe, auch von Anwälten, waren dann die Akten nicht mehr da. Ja, und das Problem war halt auch, dass das nicht verjährt ist und dass nicht klar ist, ob die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist bei nicht verjährten Fällen, die eigentlich nochmal aufgerollt werden dürfen. Und das war auch nicht ganz klar. Und ja.
Und die Verjährungsfrist liegt bei welcher Jahreszahl?
Bei 30 Jahren.
30 Jahren.
Also mit 38 wäre das dann erst verjährt.
Du hast neulich mal auf Instagram nochmal aufgerufen, ne, dass ob jemand Hinweise hat. War das ein allgemeiner Aufruf oder ging es da um deinen speziellen Fall?
Ja, also ich mache immer wieder Aufrufe. Ja. Ich hoffe halt, dass ich andere Betroffene finde, die vielleicht von den gleichen TäterInnen betroffen worden sind, die sich vielleicht auch an was erinnern von früher oder so. Oder Hinweise, wie man dagegen vorgehen kann.
Aber wie könntest du das, du darfst ja nicht allzu viel Genaueres öffentlich sagen. Wie würdest du an andere herankommen, die das bei den gleichen Tätern?
Ich bin darauf angewiesen, dass sie mir das sagen. Aber viele machen das auch. Und bisher gab es aber noch keine Schnittstelle, aber unfassbar viele Fälle. Also unfassbar viele Fälle. Also ich kriege ja so schon viele Betroffene Nachrichten und Geschichten, aber
also ist
das
ist
unfassbar.
Das System hinter.
Ja, und die mir schreiben, sind natürlich auch die, wo es auch keine Verurteilung gab und vielleicht noch nicht mal eine Anklage oder so. Und es sind einfach so viele.
Die Reaktion deiner Mutter, dass sie, als sie das von dir erfahren hat, erstmal rausgegangen ist und sich so also auch selbst reguliert hat sozusagen vor dir. War das ihr Bauchgefühl oder woher wusste sie, dass das Beste ist für dich, so zu reagieren?
Ich glaube nicht, dass sie das wusste. Sie war ja auch noch voll jung. Ich glaube, das war einfach ein Impuls.
Und hat sie daraufhin mit dir anders umgehen können, anders umgehen müssen? Weil ich denke, Mama muss ja mit seinem Kind, das so etwas Traumatisches erlebt hat, am besten natürlich irgendwie anders weiterhin leben, oder?
Ja, also man kann auf jeden Fall keine normale Erziehung oder sowas mehr machen. Sie musste sich halt Unterstützung holen vom Jugendamt, von Therapeuten, hat selber eine Therapie natürlich gemacht, weil Angehörige, glaube ich, vergessen sich da selbst. Das Umfeld ist so entscheidend für das Kind, ob es wieder Heilung findet oder nicht. Und das heißt, das Umfeld muss selber auch heilen. Und das vergessen viele. Und deshalb hat sie sich natürlich auch Hilfe geholt. Und dann hatten wir halt eine andere Art der Erziehung quasi bekommen, um so eine Chance zu haben, um wieder ins Leben zu kommen.
Ist diese andere Art von Erziehung nicht vielleicht auch grundsätzlich schön für ein Kind, dem das nicht passiert ist?
Ja, so damals war das noch nicht so üblich, aber es waren halt wirklich so Sachen wie, unsere Gefühle haben Raum, das, was wir sagen, wird ernst genommen und so. Das ist natürlich jetzt was Normales, aber damals war das nicht normal. Ne? Also da gab es ganz klare Regeln, alleine schlafen, alleine, also zumindest so in dem Umfeld, wo wir gewohnt haben. Und meine Mama war eigentlich schon sehr frei, was das angeht, aber ja.
Gibt es gibt es irgendeinen Satz in der ganzen Geschichte, der dir so hängen geblieben ist als Reaktion auf das, was du dann dich getraut hast zu sagen, der besonders wehgetan hat? Also wo man so sagt, ja, das kann man nicht, das darf man nicht sagen und es ist dir passiert?
Ja, also nicht nur einmal, sondern mehrfach haben halt Menschen wirklich zu mir gesagt, also ich war ein kleines Kind, 7 Jahre, die sind auf meine Höhe gekommen und haben mir gesagt, Lena, bist du dir sicher? Du weißt, was das für Auswirkungen hat, was du da gemacht hast, ne? Ich hoffe, dir sind die Konsequenzen bewusst. Also das in Frage gestellt, was ich gesagt habe, mich überzeugen wollen, dass ich das wieder zurücknehme. Mhm. Und das war nicht von den TäterInnen, sondern das war von Nachbarschaft, Freunden, allen, eigene Familie sogar. Also viele Menschen, die einfach nicht wollten, dass da jetzt so ein Trubel gemacht wird, dass man nicht im schlechten Licht dasteht und so und das auch einfach nicht geglaubt worden ist. Das kann doch gar nicht stimmen, oder? Das hast du doch bestimmt im Fernsehen gesehen. Also so, weißt du wurdest über Jahre sexuell missbraucht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das jetzt im Fernsehen gesehen habe oder so. Ich weiß ja meine Erinnerung, ich erinnere mich daran und nicht nur ich, andere Kinder auch.
Ja. Und dennoch, es hat ja sicherlich Auswirkungen gehabt, ne? Im Umfeld. Also
nicht so wie, tatsächlich nicht. Also für uns hat es Auswirkungen
gehabt. Für euch,
gehabt,
ja, ich meine für euch. Also es ist ja sicherlich etwas, was, und das soll es ja auch nicht unter Verschluss geblieben ist, sondern ja auch die Nachbarschaft, die Bekanntschaft, die Freunde, die Familie auch alle erfahren haben.
Ja, aber die sind alle wohnen geblieben, nichts hat sich verändert, alle auch in Kontakt geblieben. Die einzigen waren wir dann, die weg mussten.
Ehrlich?
Ja. Das war 1999, muss man dazu sagen, ne?
Das war, kann ich glauben.
Ist jetzt vielleicht anders, aber damals war das auch noch ein ganz anderer Vibe.
Hm. Was habt ihr gemacht? Ihr seid weggezogen?
Wir mussten. Also die haben uns dann bedroht, die TäterInnen. Da gab es dann noch andere Sachen, die ich leider aus rechtlichen Gründen nicht sagen darf. Aber die standen halt immer wieder am Gartenzaun und haben so mit dem Zeigefinger gemacht. Und ich glaube, keine Ahnung, ob die uns sogar mal mitnehmen und abhauen wollten, ja, oder so. Aber es war richtig schlimm. Und dann hat der Weiße Ring uns dann geholfen und hat uns dann über Nacht, also wir haben dann Gardinen runtergemacht im Haus, haben im Haus dann gepackt, also meine Eltern, und dann sind wir nachts in ein anderes Haus gezogen, das von außen nicht einsehbar war, neue Gegend, und dann eben auch den neuen Namen Jensen bekommen. Und da haben wir dann neu angefangen sozusagen.
Mhm. Und dann warst du schon in der Schule wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Wie ist das Umfeld? Haben das alle mitbekommen?
Ja, also schon einige, weil das... Also ich habe dann irgendwann, Kinder übernehmen Leid von außen. Und wenn du immer nur hörst, dass du das nicht mehr schaffen wirst, dass du, dass dein Leben jetzt vorbei ist und dass es allen schlecht geht wegen dir, dann nimmst du das so auf und dann denkst du so als kindliche Logik, okay, wenn jetzt es allen schlecht geht, weil ich das gesagt habe, dann geht es ja auch allen wieder gut, wenn ich nicht mehr da bin. Dann habe ich mich versucht halt als kleines Kind immer wieder selber umzubringen und habe dann als letztes auf dem Schuldach da, also bei diesem Klettergerüst gestanden, wollte halt runterspringen und dann kam ich halt in die Psychiatrie und da hatte ich dann die EMDR-Therapie bekommen und so und kam dann später in die Schule und wurde dann nochmal neu eingeschult und da in dem Jahrgang wussten das jetzt nicht mehr so viele.
Kannst du erklären, was die EMDR-Therapie ist? Ich glaube, das ist vielleicht nicht allen bewusst.
Also das ist so eine Art von Traumatherapie, die war damals noch relativ neu und jetzt mittlerweile ist die eigentlich gängig. Da geht es darum, quasi die Gehirnhälften mit Sensoren, also entweder mit Augenbewegungen, Tappen oder sowas, neu zu synchronisieren. Also man sucht sich einen sicheren Ort, wo man sich ganz, ganz doll sicher fühlt in den Gedanken, wo man hingeht, der ganz stark ist und da ist man ganz sicher und der löst in einem ein ganz starkes Gefühl aus, der Sicherheit. Und dann geht man in die traumatische Situation oder in das traumatische Gefühl und da nennt man dann eine Zahl, wie schlimm das sich für einen anfühlt. Man fühlt alles nochmal, man geht da durch und geht dann aber immer wieder in den sicheren Ort. Mhm. Und dabei finden Sensoren quasi so statt. Und das führt dazu, dass diese Erinnerungen mit dem sicheren Gefühl verknüpft werden, dass jetzt alles sicher ist, dass nichts mehr passieren kann, dass es ins Bewusstsein geholt wird, dass es keine Flashbacks im besten Fall mehr gibt und man das richtig aufarbeitet. Und das hat mir echt mein Leben gerettet damals.
Das heißt, würdest du sagen, man kann das austherapieren?
Ich glaube schon, ja.
Oder, also ich hätte jetzt sonst gedacht, dass man sozusagen eher lernt, damit zu leben und seine Tools auch an die Hand bekommt, aber dass man...
Das ist ja eher Verhaltenstherapie. Ja. Es gibt wirklich richtige Traumatherapie,
ja, okay,
weil du wirklich man kann das sich nicht vorstellen, aber wenn du den Körper nicht mehr fühlen kannst, wenn du in gewissen Situationen auf einmal ausrastest, die dich triggern, das ist so ein Trauma, was in deinem Körper zurückgeblieben ist. Und das wird dadurch weniger bis ganz verschwinden.
Ah, oh, okay. Das war mir auch nicht bewusst. Gibt es denn heutzutage noch bestimmte Triggerpunkte, die dich immer wieder einholen oder daran zurückversetzen? Oder ist es so völlig nicht absehbar, was kommen kann?
Ja, also ich habe eigentlich so mich ganz gut im Griff, aber ich habe so 2-3 Triggerpunkte, die aber auch nicht so richtig was mit der Vergangenheit an sich zu tun haben, sondern eher mit der Zeit danach. Und das ist so, wenn mir Menschen nicht glauben oder ich nicht ernst genommen werde. Weil ich habe immer das Bedürfnis, ganz ehrlich und genau zu sein. Und ich habe ein unfassbar schlechtes Gewissen, wenn ich vielleicht eine Sache falsch gemacht habe. Und das ist was einfach hängen geblieben ist. Das geht nicht weg irgendwie.
Als du deinen Freunden davon erzählt hast, haben die dann vielleicht auch dich noch mehr verstehen können, wie du so bist vom Typ her? Gar nicht jetzt negativ, positiv, sondern einfach so, da kommt das her. Also jeder hat ja, wenn man eine neue Person kennenlernt, jeder hat einen Rucksack dabei, egal was ihm passiert ist. Und es gibt eigentlich immer irgendwelche Ursachen, warum man sich wie auf Situationen verhält und warum sich Menschen auch so unterschiedlich verhalten. Ist vielleicht auch unterschiedlich ernst meinen mit der Wahrheit oder das so denen manchmal. Hast du da so Erfahrungen oder Spiegelungen von deinen Freunden bekommen, die dann gesagt haben, jetzt verstehen wir das vielleicht viel mehr?
Ja, also dieses, ich bin da nicht so belastbar.
Ja.
Und ich brauche halt viele Pausen und Zeit für mich. Und ich glaube, das haben sie jetzt auch mehr verstanden dann dadurch.
Kannst du das ein bisschen erklären? Also meinst du belastbar im Sinne von Arbeiten oder meinst du im Sinne von so körperlich? Oder?
Ich brauche halt einfach viel Schlaf und viel Zeit alleine, um mich so zu regulieren und zu reflektieren und einfach so mich aufzuladen. Also mich stresst, also mein Stresslevel ist höher, wenn ich mit anderen Menschen umgeben bin und deshalb bin ich einfach gerne so für mich und das hat das so ein bisschen erklärt. Aber ich kann viel, ich schaffe viel, ich arbeite viel, in dem Sinne bin ich schon belastbar, aber nur, weil ich eben meine Bedürfnisse kenne.
Ja, und die kennst du mittlerweile gut.
Ja.
Gibt es so einen Satz, den du deinem früheren Ich, deinem kleinen dem Kind in dir sagen würdest gerne?
Dass schon alles gut wird. Weil ich hatte ganz lange Angst, dass wirklich nicht alles gut wird, weil wenn du da sitzt und über dich wird in dritter Person gesprochen, dass dein Leben jetzt vorbei ist, ist das nicht förderlich für ein Kind. Und die einzige Person, die mir da Hoffnung geschenkt hat, war halt eben die Therapeutin, die mit mir EMDR gemacht hat, weil sie meinte so, Lena, das waren deine ersten 7 Jahre, du hast dein ganzes Leben noch vor dir und denk doch nicht, dass das jetzt alles vorbei ist, sondern du kannst noch alles aus deinem Leben machen, so wenn du jetzt anfängst, das aufzuarbeiten und neu in dein Leben steigst und das braucht man als Kind, man braucht nicht nur, Erwachsene begrenzen sich irgendwann, wenn sie älter werden und Ängste entwickeln, aber man darf doch die eigenen Grenzen nicht auf das Kind überwälzen, weil dann begrenzt es sich ja selbst. Oh nein, du schaffst es nicht, es tut mir so leid, du bist so arm und traurig, dann denkt das Kind, okay, ich bin arm und traurig, aber wenn man ihm sagt, hey, ich glaube an dich, du kannst das noch alles schaffen, dann sind Kinder zu so krassen Dingen in der Lage. Und das hat mir damals extrem geholfen und das würde ich mir, glaube ich, auch nochmal sagen.
Ja. Seitdem machst du Therapie regelmäßig oder durchgehend oder gibt es immer wieder Phasen, wo du auch keine Therapie machst?
Nee, also ich habe jetzt, glaube ich, schon seit Anfang 20, also mit Anfang 20 hatte ich die letzte Therapie und ich hatte dann mit 7 Therapie, bis ich so 18 war mit Pausen. Und dann nochmal kurz Anfang 20, aber dann war das auch schon zu Ende.
Jetzt hast du vorhin ja schon angerissen, dass dein heutiges Leben sich so gestaltet, dass du einen Ehemann hast und ein Kind. Diesen Ehemann musst du ja irgendwann kennengelernt haben.
Ja.
Und all das, was du mitbringst, wird ja auch in so einer engen Beziehung, egal ob es zum besten Freund, zur besten Freundin oder eben auch zum Lebenspartner, zum Liebespartner ist, irgendwann eine Rolle gespielt haben.
Ja.
Wie hast du ihn kennengelernt und war das klar und gleich Thema oder wie hast du dich dem genähert?
Ja, ich habe ihn über Tinder kennengelernt tatsächlich und wir haben uns dann getroffen und wussten irgendwie schon direkt, ja, das ist es so. Ja, dann sind wir echt auf jeden Fall nach dem zweiten Treffen war das dann schon klar und dann waren wir auch relativ schnell zusammen. Wir haben uns ja auch schon nach einem Jahr verlobt und dann geheiratet. Also wir sind jetzt ja schon länger zusammen, aber wir wussten auf jeden Fall, wir haben uns gesehen und wir wussten, wir sind es so füreinander. Und ich wusste, wenn ich Also früher in der Schulzeit war es halt so, ich habe mich sehr viel angepasst und dachte, ich will einfach nur normal sein, dass keiner weiß, was ich habe, dass jemand denkt, ich bin irgendwie komisch oder so. Und dann habe ich aber schnell festgestellt, okay, wahre Freundschaften und wahre Beziehungen kannst du langfristig nur führen, wenn die Menschen dich auch wirklich kennen und nicht nur ein Bild von dir haben. Weil das kannst du nicht ein Leben lang aufrechterhalten. Mhm. Und ich wusste, okay, ich muss ihm irgendwie sagen, was mir passiert ist, damit er sich auch wirklich für mich entscheiden kann. Auch wenn es gar nicht davon abhängt eigentlich, weil ich bin ja ich. Und meine Vergangenheit verändert mich jetzt nicht. Aber ich fand es einfach wichtig, ihm alles von mir zu zeigen. Und dann habe ich ihm das erzählt, ich glaube nach 2 Monaten, also sehr früh. Und erst war ich enttäuscht, weil er halt, also er hat eigentlich ist gut damit umgegangen, weil er so meinte, ja, das verändert sich für mich nicht, also verändert für mich nichts und du bist stark und ich finde das so toll und so. Also hat positiv reagiert und mir geglaubt und alles. Aber da ist mir aufgefallen, dass es mich stört, dass Leute gar nicht nachfragen. Aber weil mir dann auch aufgefallen ist, ja, für die ist das ja voll die komische Situation. Die wissen ja gar nicht, was sie fragen sollen. Ja. Und das ist mir aber jetzt auch im Gespräch mit anderen Betroffenen aufgefallen, dass das viele Betroffene immer schade finden, dass nichts gefragt wird. Also nur so, man erzählt jetzt die Geschichte, öffnet sich und der andere so, ja, oh, du bist so stark, toll. Ja, okay, willst du noch irgendwas wissen?
Was hättest du dir gewünscht? Ja, hätte man da, ich glaube, das passiert natürlich, sage ich jetzt mal aus meiner Position. Gut, ich habe jetzt heute eine Sonderposition, weil ich darf alles fragen, aber weil man total unsicher ist, wie der andere darüber sprechen möchte.
Ja.
Ich denke, Fragen hat man theoretisch schon im Kopf, aber man traut sich nicht, weil man keine weitere Grenze übergehen will. Ne?
Ja, und da habe ich dann gelernt, okay, es liegt an mir dann zu sagen, hey, was geht jetzt in dir vor? Was macht die Geschichte mit dir? Hast du eine Frage? Du kannst mich ruhig fragen. Ja. Also einfach diese Sicherheit zu signalisieren. Und das können wir alle Betroffene ja machen. Also den anderen auffangen und sagen, hey, du darfst jetzt Fragen stellen, weil woher sollen die anderen das wissen? Gerade da merkt man ja auch, was für ein Tabuthema das ist, ja, ne? Dass man noch nicht mal da dann irgendwas fragen will oder so.
Ja, das finde ich spannend. Also klar, kann ich auch sagen, es ist natürlich schön, wenn du dann sozusagen, wenn du mir vor mir sitzen würdest und ich hätte dich gerade kennengelernt, dann mir signalisierst, dass ich was fragen darf. Gleichzeitig würde ich, glaube ich, auch einfach nachfragen, ob ich fragen darf. Und wenn der andere das nicht möchte, kann er sagen, ich möchte darüber nicht sprechen.
Stimmt, ja.
Also es kommt ja auch darauf an, was für ein Vertrauensverhältnis man hat, ne?
Ja.
Wenn man sich jetzt gerade erst kennengelernt hat, ist es vielleicht nicht das Thema, was man beim ersten Kaffee so macht. Aber wenn man schon sich etwas mehr begegnet ist, dann kann man das sicherlich. Hast du ihm dann diesen Raum gegeben irgendwann, sodass er nachfragen konnte?
Ja, in dem Moment hat mich das gestört, aber ich wusste auch noch nicht genau was. Ich habe es erstmal reflektiert und dann irgendwann später, ja.
Ja, okay. Dann hat man ja trotzdem, also ich frage jetzt die Fragen, die mir im Kopf sind, ist das ja damit eigentlich nicht abgehakt, weil es eben eine Liebesbeziehung ist, die ihr beide führt, sondern das hat ja wahrscheinlich dann auch irgendwelche Auswirkungen, Konsequenzen oder Gedanken in sowohl deinem als auch seinem Kopf, wie ihr damit umgeht auf eurer körperlichen Ebene.
Ja, das hat sich aber eigentlich, also das hatte ich eben schon in dem Gespräch direkt gesagt, dass ich keine Triggerpunkte da habe und das für mich aufgearbeitet habe. Ich hatte ja auch lange eine Körpertherapie gemacht und dass für mich das, was mir passiert ist, Gewalt ist und nichts mit Intimität oder Sex zu tun hat. Und dass ich das einfach unterscheide.
Ja.
Und das hatte tatsächlich nicht so eine Rolle gespielt. Das ist so ein Thema, das werde ich so oft gefragt. Und ich weiß, dass auch viele damit Probleme haben, also mit Intimität und mit, wenn sie sowas erlebt haben. Und ich kann echt nur sagen, also Körpertherapie, also klar Traumatherapie auch, aber so den Körper wieder fühlen und wissen, was man selber möchte und einfach sich selbst über sich selbst ermächtigen, ist so wichtig und selber die Sexualität entdecken und dass es völlig in Ordnung ist, wenn das Zeit braucht und egal, also wie man da vorgeht, in welchem Tempo. Aber es ist so wichtig, sich nicht unter Druck zu setzen, dass es mit anderen funktionieren muss oder so, sondern erstmal für sich selber zu gucken und auch so Körpertherapie in Anspruch zu nehmen sonst.
Macht man da so Übungen oder wie läuft Körpertherapie ab?
Also ich glaube, da gibt es verschiedene, aber ich hatte so eine als Kind, wo ich erstmal gefühlt habe, so zum Beispiel Sand, wie fühlt sich das an auf der Haut? Schlamm, wie fühlt sich das an? Stein, wie fühlt sich das an? Also so erstmal wieder, das klingt so einfach, aber das lernen ja auch Babys. Wie fühlt sich das an? Das machen die ja ständig. Ja. Aber wenn du so sexuell missbraucht worden bist, dann ist diese Verbindung gekappt, unwiderruflich. Du fühlst nichts mehr. Und das ist nachher
ein Schutzmechanismus.
Genau. Mhm. Und das ist nachher auch ein Problem, eben Intimität, weil du eben kein Gefühl hast, ja, und weil dich das dann triggert, weil du das damit verbindest.
Ja, verstehe.
Und du musst erstmal dieses Körpergefühl wieder zurückholen. Was fühlst du? Oder jetzt auch, ne, wir sitzen hier so, atmen einmal so in unserem Bauch. Okay, wie fühlt der sich eigentlich gerade an? So, was habe ich ja da drin? So. Ja. Und das macht man ja. Also das können dann viele nicht. Die fühlen dann nichts. Ja, weiß ich gar nicht. Wie atme ich da jetzt rein? Weiß ich gar nicht. Und das, aber wenn du dich selber fühlst, kennst du Signale und kannst auf die reagieren, für dich einstehen, und das ergibt dir so eine Selbstermächtigung.
Ja, das ist, glaube ich, grundsätzlich ein wichtiges Thema eigentlich, ne? Das kann man sicherlich auch noch auf andere Thematiken übertragen. Dann muss es ja irgendwann den Punkt gegeben haben, dass ihr einen Kinderwunsch hattet, ihr beiden. Ja. Ne? Wie hast du dich dem Thema genähert? Der ist ja sicherlich bei dir nochmal anders durchdacht, hat nochmal andere Blickwinkel vielleicht, Gedanken im Vorwege.
Ja, also ich hatte Angst immer schon vor der Geburt, weil ich einfach Angst habe, dass mich das triggert, dass das wehtut. Ich hatte extreme Angst davor. Ein Kind habe ich mir mal offen gehalten. Es war okay, wenn ich keins bekomme. Wenn ich eins bekomme, ist es auch schön. Lukas wollte unbedingt eins, und dann haben wir uns sehr viel damit auseinandergesetzt. Da habe ich mich letztendlich auch dafür entschieden. Aber ich hatte solche Angst vor der Geburt. Und ich habe mich dann da auch mit verschiedenen, keine Ahnung, Hypnosen nachher da mit der friedlichen Geburt da und so auseinandergesetzt, mich zu entspannen. Das war ganz viel Psyche bei mir. Aber ich wusste auch, dass Menschen, die von sowas betroffen sind, vor allem über so einen langen Zeitraum und in so einem jungen Alter, die oft Vernarbungen haben. Und ich weiß auch, dass ich Vernarbungen habe, dass mein Becken verhärtet ist und so. Und das macht einfach Komplikationen bei einer Geburt. Und man kann oft dann nicht vaginal entbinden. Und ich wollte das aber unbedingt. Ja, und ich habe dann ganz viele Übungen gemacht. Und dann kam ja auch die Geburt. Und dann war es dann ja so, dass es dann aber ja nicht, also da so ein bisschen festhing im Becken und aber zu weit unten war, um jetzt noch einen Kaiserschnitt machen zu können, hätte man ihn wieder so hochholen müssen quasi. Und ich lag halt schon wirklich, ich glaube, 2 Tage da in den Wehen. Und ja, dann war das halt so, dass die mir dann vorgeschlagen haben, eben entweder wir müssen jetzt so Notkaiserschnitt machen oder so, oder jetzt halt mit der Sauglocke und dem Kristallhandgriff. Und ich hatte mich schon vorher so gut informiert, das ist auch für mich so eine Selbstermächtigung, sich zu informieren und zu wissen, was sind die Sachen, selbst zu entscheiden, selbst abzuwägen. Und ich habe mich dann dafür entschieden, das mit der Sauglocke zu machen, weil ich wollte ihn unbedingt vaginal gebären. Und die Ärzte war so gut, und das hätte mich so triggern können, weil es waren 2 Männer und es war wieder so in meinem Genitalbereich und so. Und dann noch jemand auf mir drauf, der so Gewalt ausgeübt hat, so in dem Sinne. Aber es war irgendwie so ein krasses Zusammenspiel. Ich kann das nicht erklären. Es war so krass, weil die haben so gesagt, so, und jetzt machen wir es alles alle zusammen. Und ich habe so, das war so krass, weil in dem Moment, als er dann, die haben ihn mit der Sauglocke schon durchgerutscht, der Kopf war draußen. Und in dem Moment habe ich so krasse Erinnerungen, obwohl ich in dem Moment gar nicht dran gedacht habe, an meine Vergangenheit. Aber so, als wenn ich sie so rausgebe. Also es war wie so eine Heilung. Ich kann es gar nicht erklären. Es ist total komisch, weil ich glaube überhaupt nicht an sowas. Aber es war so ein krasser, kraftvoller Moment. Also Lukas hat auch gesagt, er hat mich noch nie so gesehen, weil ich so, ich meine, es ist bestimmt bei vielen Frauen, die so gebären, aber es war so ein krasser, stärkender Moment. Ja, und dann war er mit dem Kopf draußen und dann ging es aber nicht weiter. Und dann war er halt mit den Schultern so und nicht so.
Ja.
Und ich bin auch nicht gerissen zu dem Zeitpunkt, gar nichts, obwohl ich die Sauglocke hatte und so. Also es war alles super. Und dann kam er halt eben mit den Schultern so. Und dann ist komplett alles aufgerissen. Ja. Und dann hatte ich halt den Dammriss Grad 3 und so. Und dann musste es genäht werden und ich wollte bei dem Kleinen bleiben und nicht unter Narkose, weil das hat mich dann wieder so getriggert, ne? Weil sediert werden und dann wird da unten wieder was gemacht, wollte ich nicht, dann lieber bei Bewusstsein. Das tat aber mega weh und das war dann nachher nicht so schön für mich, aber die Geburt, obwohl ich so Angst davor hatte, würde ich immer wieder machen.
Ja. Wusste das Team Bescheid über deine Geschichte?
Ja, den hatte ich Bescheid gesagt. Ja. Und die haben auch super traumasensibilisiert gearbeitet und waren echt, also richtig, richtig toll. Awesome. Ja.
Jetzt hast du ein Kind, das ist jetzt so 15 Monate alt. Und jetzt beginnt ja schon, also Beziehung beginnt ja von Anfang an im besten Fall. Erziehung spielt auch von Tag zu Tag eine größere Rolle. Wahrscheinlich wird so dieses Aufklärungsthema jetzt noch nicht akut eine Rolle spielen. Aber in so Kleinigkeiten vielleicht. Oder in wie er seinen eigenen Körper erlebt. Ob ihr zu Hause nackig voneinander rumlauft, ob er dich sieht, ob er deinen Papa sieht oder so. Was hast du dir so vorgenommen, möchtest du unbedingt in der Erziehung und Aufklärung ihm gegenüber machen, damit du vielleicht präventiv irgendwie schon mal ihn schützen kannst?
Also ich finde tatsächlich, dass Aufklärung echt schon im Säuglingsalter anfängt. Also ich habe ja vorher keine Erfahrung da drin gehabt, aber ich habe gesehen, dass er ganz klare Signale sendet, was er will und was er nicht will. Ja. Und ich finde, die sagen das so klar und wir haben ihn einfach total darin unterstützt, dabei zu bleiben, zu sagen, was er möchte und was er nicht will und darauf auch einzugehen, dann aufzuhören. Und das ist, glaube ich, 1a, also das ist das Wichtigste, halt die Grenzen waren.
Grenzen, ja.
In dem Sinne halt natürlich, wenn es ums lebensnotwendige Sachen geht, dann natürlich ist es wichtig, ne, also um Essen, Trinken, Sauberkeit geht, ist natürlich wichtig. Aber auch da Mittel und Wege zu finden, eben das auf so eine schöne Art und Weise zu gestalten und das zu kommunizieren von Anfang an, auch die Geschlechtsteile von Anfang an zu kommunizieren, ist, glaube ich, so, so wichtig. Und was ich aber auf jeden Fall machen werde, ist halt ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich das Gefühl habe, er ist soweit, ihm sagen, dass es das gibt, also dass es sexualisierte Gewalt an Kindern gibt, dass das Menschen machen, auch Erwachsene, und dass es aber verboten ist, dass es auch alle Erwachsene wissen, dass es verboten ist. Weil ich weiß, dass viele denken, aber dann hat das Kind doch nachher Angst davor oder so. Aber das Kind hat nicht Angst, das ist wieder so eine Begrenzung, die wir haben, sondern wir haben Angst davor. Weil wenn wir über eine Straße gehen und ein Kind wird überfahren, ist das das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Und trotzdem sagen wir dem Kind, guck nach rechts oder links, bevor du über die Straße gehst, denn sonst kann ein Auto dich überfahren. Das ist schlimm, dass ein Auto dich überfahren kann. Aber warum sagen wir dann nicht, dass es das gibt? Weil mir hätte das damals wirklich geholfen. Es hätte jetzt nicht den gesamten Übergriff verhindert, weil ich, aber ich hätte vielleicht nach dem ersten Mal schon sagen können, hier passiert was, was verboten ist. Das weiß ich, das hat meine Mama mir gesagt.
Ja.
Und das ist wichtig, dass das Kinder wissen.
Ja. Und würdest du sagen, da gibt es so ein Alter, wo man das ansprechen kann? Oder?
Das kann ich noch nicht einschätzen. Ich glaube, das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich, weil da die Entwicklung ja anders ist. Aber ja, da muss ich auch noch gucken, wann das soweit ist.
Grenzen einhalten der Kinder ist eine Riesensache. Es bringt ja natürlich manchmal auch an die Verzweiflung, wenn die Kinder so in gewissen Phasen stecken.
Man braucht Geduld.
Man braucht Geduld. Deswegen, ich befasse mich ganz viel mit der GfK, mit der gewaltfreien Kommunikation, um eben einen gemeinsamen Weg an das Ziel zu finden und eben nicht einfach dem Kind so als Erwachsener das Kind zu übergehen und einfach irgendwas durchzudrücken, damit das Kind eben so seine Grenzen auch wahrt. Ne? Ist das so, hast du noch einen anderen Tipp, was man noch so einhalten kann?
Also es gibt ja genauso die gängigen, also Geschlechtsteile benennen, sagen, dass es das gibt, die Grenzen wahren, auch eben was körperliche Grenzen zu anderen angeht, aber auch dasselbe Vorleben, also dass man selber Grenzen hat, dass man selber was nicht möchte und Nein sagen darf oder eben auch Dinge zu hinterfragen. Da hatte ich auch letztens was dazu gemacht, dass man eben auch sagt, dass Erwachsene eben nicht immer recht haben und sich auch entschuldigen für die eigenen Fehler und dass man es auch hinterfragen darf, das Verhalten von den Erwachsenen. Letztendlich kann man nur, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, nur so viel machen, wie man kann. Man kann das Kind nicht zu 100% schützen, weil wenn man es zu Hause einsperrt, dann kann man, wobei es zu Hause ist es ja auch immer, ich meine nicht, weil oft ist ja auch der Vater der Täter oder so, oder der Bruder, ist auch nicht selten.
Ja.
Und aber wenn man das Kind so ganz einsperren würde, würde man es mehr schaden, als man ihm was Gutes tun würde. Und deshalb, ich glaube, man kann es nur ein Stück weit machen. Man kann noch selber sich Wissen über das Thema aneignen. Man kann sich über so Anzeichen informieren, über das Umfeld auch, aufs Bauchgefühl hören, auch dem Umfeld klar machen, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man das Thema immer wieder thematisiert, also dass es das gibt und dass es eben nicht so unterm Teppich ist. Ich glaube, diese Sachen sind wichtig und mehr kann man nicht machen. Letztendlich gibt es viele da draußen und klar kann das passieren. Man darf sich, glaube ich, von der Angst nicht so leben lassen, auf gar keinen Fall, sondern man sollte das Leben genießen. Ne? Aber ja.
Okay, also wir haben angesprochen, was so Anzeichen bei Kindern sein können. Das muss nicht darauf hindeuten, aber es kann. Wir haben angesprochen, was man als Eltern machen kann. Und jetzt finde ich auch noch wichtig, die Täter oder Täterinnen irgendwie zu beleuchten. Also das kann der Wolf im Schafspelz sein. Es kann aus der direkten Umgebung sein, Vertrauensperson. Es kann es sind nicht nur Männer, es gibt auch Frauen, die sowas machen.
Aber jetzt gab ja eine neue Studie, 94% Männer.
Ja, es ist schon deutlich.
Ja, es ist schon krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Also hätte ich wirklich nicht gedacht.
Wenn man jetzt ein Bauchgefühl hat, man hat das Gefühl, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Wie spricht man das an? Eben ohne diese, wie du vorhin schon sagst, diese Suggestivfragen zu stellen.
Also ich würde mir immer Hilfe holen als unwissende Person, zum Beispiel beim Jugendamt, oder es gibt ja auch diese kostenlose Hilfenummer, wo man sich informieren kann.
Ja.
Und die können einen so einen Leitfaden geben, und weil es ist ja auch manchmal also abhängig von der Situation, wie weit fortgeschritten ist das, hat man nur so allgemeine Vermutungen oder so, und dann eben so offene Fragen zu stellen, dass das Kind eben reden kann und dran zu bleiben. Also es geht auch darum, das reicht nicht eine Frage, ne, sondern da muss man wirklich dranbleiben, und das kann manchmal mehrere Tage, mehrere Situationen dauern. Und das Wichtigste ist, glaube ich, ist man bereit, das zu hören, weil das spüren Kinder. Wenn da jetzt wirklich was ist und man hat wirklich ein starkes Bauchgefühl und man will wissen, ob da was ist, und man hat jetzt so die Fragen gestellt, den Leitfaden, muss man sich wirklich sicher sein, ob man das hören will. Weil wenn man eigentlich weiß, oh, wenn ich das jetzt höre, breche ich zusammen, das spüren Kinder. Das erzählen die dann nicht. Oder selten. Und dann, wenn man nicht bereit ist, was voll in Ordnung ist, dann sich einfach Hilfe zu holen und das zusammen mit einer professionellen Person zu machen, die dann auch einen selber stützt.
Ist dein Kind im Kindergarten oder in der Krippe?
Nee, noch nicht. Aber
hast du da Gedanken zu, ja?
Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich würde mein Kind nicht einsperren, und ich kann nur alles machen, was in meiner Kraft steht, und ich lasse mich von der Angst nicht lehm und sehe auch nicht überall das Böse, weil das ist das, was tatsächlich auch viele betroffen haben oder auch so Menschen. Und ich glaube, das kann nachher so zu so einem Zwang werden. Das ist auch nicht schön. Also es sollte immer so Mittelmaß sein. Und ich werde auf jeden Fall, darf mein Kind genauso im Kindergarten Erfahrungen machen, in der Schule. Weil das heißt es auch nicht. Also so institutionelle Gewalt ist nochmal ganz anders. Also oft ist es einfach Familie, Bruder, Vater, Verwandte, Nachbarn, Freundeskreis. Also wenn man sich jetzt mal so die Statistiken anguckt, ne, ist jetzt weniger institutionelle Gewalt. Aber natürlich gibt es das da genauso. Aber das schließt für mich jetzt nicht aus, dass ich ihn zu Hause einsperre und er keine Freunde haben darf.
Ja. Wenn man sich jetzt nochmal, oder wenn wir nochmal auf dich persönlich eingehen, jetzt hast du bist mit dem Thema rausgegangen vor einigen Jahren, du stehst dafür ein, das ist ja auch etwas, was dich jetzt, ich habe dich am Anfang gefragt, ob es dich jeden Tag begleitet, da hast du eigentlich Nein gesagt, aber doch begleitet es dich ja auch beruflich jetzt jeden Tag irgendwie. Ist das etwas Heilendes auch, oder musst du da auch richtig kämpfen, dass du, ich meine, du sitzt jetzt vor mir, kraftvoll in deiner eigenen Energie, du hast die Kontrolle über das Gespräch, sag ich mal, du sagst, ne? Also das ist ja auch ein Kontrollverlust, den du erlebt hast, und ein Vertrauensverlust oder ein Bruch, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dieses Verlieren von Vertrauen in Menschen.
Und in sich selbst. Und das ist, glaube ich, das, was das Kostbarste ist, was wir haben, dass wir uns selber vertrauen, und dann können wir auch ja nur andere Menschen vertrauen. Mhm. Und das ist auch das, was ich damals, oder was mir die Psychologin damals gesagt hat, hol dir dein Vertrauen zurück, hol sie wieder zurück, weil sonst ist das Leben kaum lebenswert. Wenn du dir selbst nicht vertraust, immer nur darauf angewiesen bist, was andere dir sagen, wie du bist, und auch andere nicht vertrauen kannst, das heißt, nie eine von Herzen schöne Beziehung aufzubauen, dann funktioniert das nicht. Und das ist so ein Gut, was ich mir echt wiedererkämpft habe und mir gesagt habe, okay, die haben vielleicht mein Vertrauen missbraucht, aber ich setze das auf Null und ich baue mir mein Vertrauen wieder auf. Und auch wenn es vielleicht naiv ist, aber für mich ist das, was Kinder ausmacht. Also Kinder haben diese Naivität und können damit Berge versetzen, weil sie einfach an das Gute glauben. Und ich wollte das wieder zurückhaben. Dass ich auch wieder an das Gute in den Menschen glaube und in das Leben. Und statistisch gesehen ist mir schon so viel Schlimmes passiert. Jetzt kann mir nur noch Gutes passieren. Und deshalb ist mir dann auch nur noch Gutes passiert.
Und meinst du mit dem Vertrauen in dich selbst, dass du diesen Menschen vertraut hast und das nicht geahnt hast? Oder was meinst du mit dem Vertrauen in dich selbst?
Wenn du anderen Menschen vertraust, kommt das ja aus dir heraus, das Vertrauen. Das wird ja in dir geboren, dass du dem vertraust.
Also hat das was mit dem Gefühl von, ich bin selber schuld daran zu tun?
Auch, aber es ist einfach, wenn man auch mal betrogen wird oder so, dann ist doch der erste Gedanke, boah, wen soll ich jetzt noch vertrauen?
Ja, genau.
Und dann geht es ja darum, wen soll ich denn vertrauen? Ja, also okay. Ich muss ja jemandem vertrauen. Also das Gefühl, das Vertrauen wächst ja in mir, genau. Und das heißt, oh Gott, ich vertraue jetzt nicht mehr auf meinen Instinkt, auf mich, auf mein Gefühl, auf das, was hier außenrum ist, ja. Weil ich habe das ja alles gar nicht kommen sehen oder gemerkt oder so. Und dann geht ein Vertrauen in einem kaputt.
Ja.
Wir denken immer so, dass der andere das Vertrauen gebrochen hat und ich vertraue anderen Menschen nicht mehr, aber eigentlich ist das eigene Vertrauen so gebrochen,
ja,
das Selbstvertrauen auch.
Aber es ist schön zu sehen, dass du hier vor mir sitzt und das für dich zurückgewonnen hast oder dabei bist. Ich weiß nicht, ob das auch ein Prozess ist, aber also, dass man da wieder Herr und Frau seines eigenen Lebens sein kann.
Ja, das ist schön.
Ja, es ist wirklich schön. Und wie wichtig diese Person, diese eine Person mit, als du 7 Jahre alt warst, die gesagt hat, das Leben ist nicht vorbei. Es geht, du kannst es alles dir zurückerarbeiten und das, was vor dir liegt, ist länger als das, was hinter dir liegt.
Ja, eine von so vielen. Ja, deshalb ist es so wichtig. Ja. Wenn man mit Kindern arbeitet oder sowas sieht oder so, dann glaubt an die Kinder, ne? Sonst sind sie verloren, wirklich.
Ja. Ich habe ganz viele Informationen, die ich, glaube ich, in den Shownotes nochmal ausdrücklich hineinschreiben will. Kannst du nochmal sagen, wo man dich findet? Wo man vielleicht erste Anlaufstellen findet, was man machen kann, wenn man sowohl als Eltern die Vermutung hat, als auch vielleicht als betroffene Person noch gar nichts getan hat und gar nicht weiß, wo man anfangen soll.
Ja, also mich findet man auf Instagram, auf TikTok und YouTube und da teile ich eben betroffenen Geschichten, also wenn jemand anonym gehört werden will oder auch wenn man dem Thema mehr Sichtbarkeit geben will oder sich auch mehr Wissen aneignen will, kann man da vorbeigucken und ansonsten würde ich immer empfehlen, zum Beispiel von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch vom Bund, die haben den Missbrauchsbeauftragten, da ist eine kostenlose Hotline, da kann man sich wirklich wegen allem melden, also man ist selber betroffen, man hat ein betroffenes Kind, man hat ein schlechtes Bauchgefühl, die können einen Leitfaden geben, das ist eine ganz, ganz wichtige Institution und Stelle. Ansonsten gibt es auch die Schalthäuser zum Beispiel. Da, wenn es jetzt akut ist, kann man eben mit dem Kind hingehen. Die sind in verschiedenen Städten. Da arbeiten Mediziner, Psychologen und Anwälte zusammen Hand in Hand, dass vernünftige Aussagen getätigt werden können, dass da einfach eine gute Anlaufstelle ist, um das Kind vernünftig zu betreuen und weiterzuleiten dann auch, also Schritte einzuleiten. Ja, dann gibt es ja noch ganz viele Vereine, so wie Wildwasser oder so. Also da gibt es echt mittlerweile schon viel, leider immer nur spendenbasiert, was ich richtig traurig finde. Ja. Deshalb ist dieser USBKM halt super wichtig, dass es den gibt. Und genau.
Auf deinem Instagram-Kanal teilst du ja nicht nur alleine dieses Thema. Es ist schon dominant, sage ich mal.
Ja.
Aber du bist ja auch noch so viel mehr.
Ja, das stimmt.
Und gerade, also wenn du sehr lange ja auch in deinem Bekannten- und Freundeskreis das Thema gar nicht angesprochen hast, wissen ja auch sehr viele von deinen engen Freunden, was du noch alles bist. Du bist ja nicht, ne?
Ja.
Ist das nicht manchmal auch schwer, dass man dann vielleicht in einer gewissen Öffentlichkeit nur in Anführungsstrichen oder sagen wir mal ausschließlich dafür gesehen wird, wobei du so viele andere Facetten ja auch, also Lena macht ja ganz viel aus und nicht nur das Thema.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Aber dann stört es
muss ich mal machen.
Aber ist ja gut, ich will dir jetzt kein Floh ins Ohr setzen.
Nein, also ich weiß nicht, ich fühle mich so, wie ich bin und irgendwie, ich glaube, es liegt daran, dass es mir egal ist, wie ich gesehen werde. Also ich mache es nicht, um auf eine gewisse Art gesehen zu werden, sondern ich mache es, damit meine Geschichte gehört wird und alle anderen Stimmen, die verstummt sind und einfach nicht gehört wurden so eine lange Zeit, gehört werden und nicht aus meiner eitlen Situation jetzt heraus.
Ja, ich habe einen Fernsehbeitrag von dir gesehen, da hattest du gesagt, ich weiß leider nicht, von wann der war, dass du am Anfang schon Sorge hattest, dass, wenn das rauskommt, dich deine Mitschüler, Mitmenschen vielleicht mit anderen Augen sehen.
Genau, das war damals auch so,
ja.
Vor allem in der Schulzeit. Ich hatte ja eine lange Zeit, dass ich nicht wollte, dass es jemand weiß, weil ich dann dachte, die finden mich blöd. Und da war ich sehr unsicher in mich selber und sehr abhängig davon, wie mich andere finden.
Das hat ja auch was mit Scham zu tun irgendwo, ne?
Also genau.
Das ist ja,
aber das ist mir jetzt egal.
Ja.
Also mir egal, wie mich andere finden, ich finde mich gut und ich finde, ich will einfach nur, dass es gehört wird.
Ja. Gab es denn in der ganzen Geschichte mal auch Kritik, Kommentare, Sachen, die dir in den Kopf geworfen wurden? Also gar nicht jetzt in dem Zeitraum, wo du das als Kind veröffentlicht hast, sag ich mal, sondern jetzt, wo du in der Öffentlichkeit stehst und als Sprecherin für das Thema agierst?
Ja, also viel halt, dass einem nicht geglaubt wird, also dass man es nur erzählt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, wo ich mir so denke, ja genau, ich erzähle das, weil ich Aufmerksamkeit möchte. Ich möchte ja wirklich Aufmerksamkeit, also ich möchte Aufmerksamkeit für das Thema, aber ja. Was ist daran falsch? Was ist falsch, wenn Frauen Aufmerksamkeit wollen, wenn Frauen gehört werden wollen, weil sie lange Zeit nicht gehört werden wollen? So, und das wird oft von Männern gesagt, dass man für irgendwas Aufmerksamkeit will. Ich weiß nicht, ob wir noch die aus der Schulzeit kennen, die sich vielleicht geritzt haben und man sagt, ja, das macht sie wegen Aufmerksamkeit. Ja, es ist ein Hilferuf, man will Aufmerksamkeit. Was ist daran schlimm? Also das ist so schlecht betitelt worden ist.
Ja.
Oder zum Beispiel auch wurde mir dann mal geschrieben, ja, bist du denn gekommen? Also so, dass mir jetzt ganz viel so, dass es mir ja gefallen hätte als Kind. Oder dass halt selber schuld auch daran bin, als Kind, wenn ich mich anbiete oder so. Also es sind schon echt eklige und schlimme Sachen im Internet, aber...
Wie gehst du damit um?
Es ist, also das mit der ich merke eigentlich nur an den Kommentaren daran, wie viel Arbeit das noch ist. Wie sicher sich anscheinend auch so Täter fühlen oder überhaupt Menschen, die das witzig finden, sowas zu schreiben, wie bist du gekommen oder du hast dich auch angebiedert oder keine Ahnung, halt darauf Hinweise machen, dass sie es toll finden oder halt eben ja auch das mit der Aufmerksamkeit, dass man eben Aufmerksamkeit dafür will, ja, will man, also ja, was aber soll man machen, das sind halt Menschen. Also
antwortest du darauf oder kannst du dich da abgrenzen? Ich meine, gerade wenn du dann auf die Geschichte noch wieder sexuelle Kommentare bekommst, das ist ja...
Ja, aber letztendlich nutze ich das eigentlich, also wenn ich schlechte Kommentare bekomme, dann ist es wieder ja eine Form von Wut und ich will ja Wut, also die Energie gut nutzen, also nutze ich diese schlechten Kommentare, um zu zeigen, wie Betroffene deformiert werden und wie schwer es ist, eben für viele das Schweigen zu brechen, weil ich glaube, viele können sich das nicht vorstellen und ja, nutze das einfach, um nochmal für das Thema eben einzustehen.
Und glaubst du ganz grundsätzlich an Vergebung?
Nee. Also mir schreiben das auch welche, ja, willst du nicht erst Thema endlich ruhen lassen und so. Mir geht es nicht darum, dass ich jeden Tag da sitze und irgendwie denke, boah, ich muss da jetzt, keine Ahnung, das beschäftigt mich die ganze Zeit und zieht mir Energie. Das ist ja nicht so. Also ich habe ein wirklich schönes Leben. Ich liebe mein Leben so, wie es ist. Und ich habe diese Energie und kämpfe für die Kinder, die jetzt in Gewalt sind. Und wenn ich die dann nochmal irgendwann verurteilen kann, das ist schön. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ich vergebe denen nicht. Hm. Ich werde denen auch nicht vergeben. Also ich kann mich davon abgrenzen, aber ich bin kein Mensch, der da... Vielleicht denke ich da auch falsch oder anders, aber ist für mich nicht Vergebung.
Gibt es denn noch andere Accounts eigentlich mit dem Thema sexualisierte Gewalt auf Instagram oder auf TikTok oder auf YouTube? Oder ist es doch auch da total tabuisiert eigentlich, ne?
Also ich sehe wenig Accounts, also wirklich wenig Accounts. Ich müsste echt mal überlegen. Vielleicht gibt es die, aber die würden mir nicht angezeigt.
Ja, interessant. Also bist du schon so eine der...
Keine Ahnung.
Die damit auch so öffentlich umgehen. Ich kann das ja auch verstehen, ne? Als Betroffene damit so in die Öffentlichkeit zu gehen, wie du das machst, das bedarf ja auch ganz viel Mut und Kraft wahrscheinlich.
Ja, und viel geheilt sein, glaube ich. Sowas kannst du nicht machen, wenn du selber noch Triggerpunkte doller hast oder selber noch in Therapie bist oder Aufarbeitung oder so.
Ja. Wie können wir dich mit deiner Energie unterstützen? Also können wir... ich habe schon meinen ganzen Freundinnen deinen Account gezeigt zum Beispiel. Nein, aber ich finde es wichtig, also nicht nur, um dich größer zu machen und dir damit mehr Aufmerksamkeit zu schenken, die du dann so nutzt, indem du die Aufklärung hinausbringst in die Welt, sondern auch kann man ja ganz viel lernen auf deinem Account.
Ja,
also
genau.
Ne, für die eigene Familie, für die eigene Aufklärung und so weiter. Sind das so Sachen, die man machen kann oder gibt es noch irgendwas anderes, wo man beitreten kann, spenden kann? Irgendwas, was jetzt von dir persönlich kommt?
Nee, also ich habe immer gesagt, ich möchte nicht, dass man mir irgendwas spendet oder so, weil ich möchte alles aus eigener Kraft erschaffen und alles Geld, was ich erarbeite, versuche ich halt so aufzubauen, dass ich eben Projekte für Frauen und Kinder vorantreiben kann, um da mehr Sicherheit zu haben. Und ich finde, wenn man was spenden will, dann halt so an Vereine, die, keine Ahnung, wie Childhood Foundation oder... In der eigenen Ortschaft, meistens haben so kleine Vereine das am schwersten so zu überleben.
Ja.
Da vielleicht eher sowas. Ja, und ansonsten, wenn man sich Wissen aneignet und überhaupt zuhört oder wie auch hier, dass ihr dem Thema Raum gebt und dem Thema zuhört, das ist schon so, also das ist so viel mehr Geschenk, als man ja machen kann.
Es gibt noch einen Beitrag auf der Homepage über dich. Den werde ich natürlich auch noch verlinken in den Shownotes. Und dann, ja, danke ich dir sehr, Lena, dass du heute hier warst und so offen und ehrlich gesprochen hast. Ich habe eine ganze Menge gelernt, muss ich sagen. Und ja, alles Gute.
Danke dir fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Unterhaltung gefallen hat, abonniert unbedingt den Podcast, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare, hinterlasst Sternchen und folgt uns unbedingt auf Instagram unter echtemamas.ehrlichgesagt. Euer Like und eure Empfehlungen helfen uns, die Message weiter zu verbreiten und den Podcast größer zu machen. Freut euch auf die nächste Folge. Bis nächsten Mittwoch. Eure Nora.